Sie haben alles versucht, um die Kultur der Indigenas zu zerstören.
Das ist ja jetzt wirklich noch nicht ewig her.
Das war nur, weil ihn jemand für $15 verraten hat.
Das ist dann ja schon ein Moment, wo man sich auch sehr gut eben radikalisieren könnte. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt an Minderheiten, sexuelle Gewalt, Folter und Mord. Da die Themen in der Folge sehr präsent sind, würden wir euch empfehlen, die Folge zu überspringen oder nicht alleine anzuhören, wenn ihr euch mit diesen Themen nicht beschäftigen möchtet. Telefonnummern für Betroffene findet ihr in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauensachen, dem Podcast über Frauen, die Geschichte schreiben. Mein Name ist Judith und heute erzählt uns Esther von einer Frau aus der Geschichte. Hi Esther, ich bin schon sehr gespannt.
Hi Judith, ich habe dir diesmal sogar eine Frau mitgebracht, die immer noch Geschichte schreibt.
Okay, also das heißt, sie lebt noch. Ist sie denn erst vor kurzem bekannt geworden?
Erstmal ja, sie lebt noch, aber nein, die ist schon ganz lange dabei. Wir sprechen nämlich heute über Rigoberta Menchú Tum. Das ist eine Frau aus Guatemala in Mittelamerika.
Ach, sehr cool. Also so ein bisschen back to the roots sozusagen. Die erste Folge, die wir hier hatten, die kam ja auch aus Mittelamerika.
Ja, genau. Die Folge hatte ich ja mit Sarah gemeinsam über Frida Kahlo gemacht. Die war ja Künstlerin. Rigoberta Menchú ist aber für was ganz anderes bekannt.
Okay, und wofür?
Sie hat sich in ihrem Heimatland Guatemala für die indigene Bevölkerung eingesetzt und zwar ganz ohne Waffen.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Wie ist Rigoberta denn aufgewachsen?
Also sie ist geboren am 4. Januar 1959, das war ein Jahr vor dem Beginn des Bürgerkriegs in Guatemala. Mhm. Das heißt, sie ist jetzt 66 Jahre alt und wenn man sie googelt, dann steht da tatsächlich, sie hätte am 9. Januar Geburtstag. Das ist nicht wirklich der Tag ihrer Geburt, sondern das ist einfach nur der Tag, an dem ihr Vater sie offiziell angemeldet hat. Deswegen okay. Haben die Behörden das damals eingetragen. Und sie war das sechste Kind ihrer Eltern. Mhm. Rigoberta und ihre ganze Familie kommt aus Chimel. Das ist ein Dorf in der Nähe von Uspantan.
Okay, von dem Ort habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Hatte ich vorher auch nicht. Chimel liegt recht zentral in Guatemala, im nordwestlichen Hochland. Ich hatte ja schon gesagt, sie war das sechste Kind ihrer Eltern und sie hatte auch ein recht enges Verhältnis zu ihrem Vater. Der hieß Vicente Menchú Pérez und ihre Mutter hieß Juana Tum. Deswegen setzen sich auch Rigobertas Nachnamen aus den beiden Namen zusammen. Mhm. Und die Mutter, die war eine sehr angesehene Hebamme und Heilerin.
Okay, du hast jetzt Heilerin gesagt. Dann meinst du ja jetzt wahrscheinlich keine Ärztin oder Krankenschwester im konventionellen Sinne, oder?
Nee, das gar nicht. Also sie hat das Wissen und das Können ihrer Vorfahren weitergegeben. Also alles, was sie quasi von ihren Eltern und aus der Dorfgemeinschaft gelernt hat. Mhm. Und die Familie von Rigoberta, das sind nämlich die Nachfahren der Ureinwohner in Guatemalas, von den Mayas, das hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja.
Die ganz bestimmte Ethnie, aus der Rigoberta kommt, das sind die Quiché.
Das ist sehr, sehr cool. Dann erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was zu den Maya.
Ja, die Mayas, die sind vor über 3000 Jahren in Mittelamerika sesshaft geworden. Da haben sie riesig große Städte aufgebaut, von denen man sich auch einige noch heute anschauen kann. Steht auf jeden Fall auch auf meiner Reise-To-Do-Liste. Möchte ich unbedingt mal sehen. Sie haben eine eigene Schrift entwickelt und Ereignisse aus ihrer Geschichte aufgeschrieben. Und es gab auch viele mathematisch begabte Mayas. Und die haben irgendwann auch einen eigenen Kalender erstellt, sodass sie dann die Sonnen- und Mondfinsternisse vorhersehen konnten.
Ja, den kenne ich auch, den Maya-Kalender. Ich glaube, da war doch auch der angebliche Weltuntergang 2012 drin.
Haben wir ganz groß in der Schule diskutiert. Das stimmt. Ja, und was ich auch noch recht spannend fand, in der Kultur heißt es, dass die Götter den Menschen aus Maismehlbrei erschaffen haben.
Aus Maismehlbrei?
Ja, genau. Mais ist auch mittlerweile immer noch ein Grundnahrungsmittel in Guatemala. Vielleicht hatte das natürlich damit zu tun.
Mhm.
Und in ihrer Kultur hat man auch die Großmutter den Mond und den Vater die Sonne verehrt.
Das ist sehr cool. Ich finde das irgendwie immer super spannend, wenn die Geschlechter getauscht sind sozusagen, ja, genau. Bei Sonne und Mond, weil bei uns ist ja irgendwie so die Sonne so recht weiblich konnotiert und genau. Der Mond halt.
Ja, das ist ja in den meisten romanischen Sprachen, glaube ich, so. Dass
ja, es
Sonne
ist ja auch La Luna halt.
Genau.
Ne? Das ist eigentlich dann die Mond sozusagen.
Ja. Und der Sonne.
Ja.
El Sol. Das stimmt, genau. Und so war es bei denen eben auch.
Okay, also Rigoberta ist eine Nachfahrin der Mayas.
Ja, genau. Und die Nachkommen, die nennen sich selbst Indigenas statt Indianer oder Indios, weil die letzten beiden Begriffe eben oft herabwürdigend gemeint waren. Mhm. Deshalb würde ich sagen, übernehmen wir jetzt in dieser Folge auch die Eigenbezeichnung Indigenas von ihr, wenn wir darüber sprechen.
Okay, und wie sehr sind die Indígenas jetzt noch mit den Mayas von früher verbunden?
Also sie teilen weiterhin viele Vorstellungen ihrer Vorfahren. Es gibt in Guatemala noch 21 verschiedene Stämme und die haben auch alle ihre eigenen Sprachen und sind auch selber immer noch ganz tief mit Mutter Erde verbunden. Mhm. Und zum Thema Tod haben sie zum Beispiel auch eine besondere Einstellung. Der gehört für sie ganz alltäglich zum Leben dazu, also ist bei denen kein Tabuthema. Und schon die Kinder lernen, dass die Menschen nur eine kurze Zeit auf der Erde haben.
Okay. Wir haben hier im Podcast ja auch schon über die Diskriminierung von indigenen Völkern geredet. Also zum Beispiel über die Yanomami, die in Brasilien im Regenwald leben. Das war ja in der Folge über Claudia Andusha, die Fotografin. Mhm. Wie ging es denn den Mayas oder ihren Nachfahren dann eben den Indigenas in dieser Hinsicht?
1524 wurde Guatemala von den Spaniern erobert. Das war für sie dann leider der Beginn der Katastrophe. Mhm. Also die spanischen Eroberer, die haben ein richtiges Massaker angerichtet und massenweise Indigenas getötet. Sie wollten die Menschen in Guatemala generell missionieren, damit sie zu Christinnen werden. Und sie wollten natürlich auch deren ganzes Land haben. Das heißt, einige Indigenas, die überlebt haben, die haben sie dann versklavt und sie haben auch einfach alle ihre Traditionen versucht zu zerstören, damit sie das Gemeinschaftsgefühl, das die Menschen noch hatten, irgendwie auch abschwächen.
Weiß man da so ein bisschen, wie viele Menschen davon betroffen waren?
Also ich habe jetzt von Behörden keine offizielle Zahl gefunden, mhm, aber es gibt noch einen Brief von einem spanischen Mönch, der die Taten selbst auch verurteilt hat. Damit war er leider die Ausnahme. Mhm. Und der spricht in diesem Brief von mindestens 12 Millionen Toten.
Okay, das ist ja schon echt.
Das sind Riesenmengen, ja. Auf jeden Fall. Und ja, er hat versucht, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen, aber das hat leider natürlich gegen die ganzen anderen Leute nicht viel geholfen.
Ja, mittlerweile ist Guatemala ja unabhängig von Spanien. Hat sich dadurch dann was geändert?
Erstmal leider nicht so wirklich. Das war nämlich 1821, als Guatemala seine Unabhängigkeit erklärt hat. Ab da hat die weiße Oberschicht die Indigenas trotzdem noch rassistisch behandelt und sie mussten auch für super wenig Geld bei denen auf den Fincas arbeiten. Mhm. Die Indigenas selber hatten eigentlich gar keine Rechte und konnten deswegen auch nicht selbstbestimmt leben.
Okay, das ist ja jetzt mittlerweile um die 200 Jahre her und in der Zeit hat sich dann ja wahrscheinlich doch irgendwie einiges geändert. Wie ist es denn in Rigoberta Menchús Leben gewesen?
Es war schwierig, auch schon in der Kindheit, mhm, und auch schon als sie geboren wurde eigentlich. Ihr Vater wollte sie nämlich mit dem Vornamen M-In anmelden. Ich habe leider keine Aussprache davon gefunden. Mhm. Das war aber der Vorname, den ihre Oma schon hatte. Und die Behörden haben dann gesagt, ihr Vater darf das Kind nicht so nennen. Dann hat er eine Liste gekriegt mit Namen, aus denen er dann auswählen durfte. Und statt M-In hat er sein Kind dann eben Rigoberta genannt.
Also war die Diskriminierung immer noch sehr präsent in dem Leben der Indigenas?
Ja, das auf jeden Fall. Also ganz kurz zur Einordnung. Ab 1960, also ein Jahr nach Rigobertas Geburt, gab es, mhm, ja den Bürgerkrieg zwischen der Regierung und den linken FreiheitskämpferInnen in Guatemala. Der dauerte auch über 30 Jahre an. Die Kirche wurde sogar zum Feindbild des Staates, weil die Kirche angefangen hat, sich für das Leben der Armen, die auf dem Land wohnten, einzusetzen. Die Benachteiligung kann man zum Beispiel schon direkt am Wohnort erkennen. Die Indigenas wurden ganz früher von allen fruchtbaren Orten vertrieben und mussten dann ins weniger fruchtbare Hochland ziehen. Das ist dann ja auch der Ort gewesen, an dem Rigoberta, mhm, geboren wurde. Und da war es total schwierig, irgendwas anzupflanzen, von dem man leben konnte. Also mit Mühe haben die Menschen da Mais und Bohnen geerntet, aber da hört es dann leider auch schon auf.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass Rigoberta da auch geboren wurde und dann ja auch da aufgewachsen ist. Wie ging es ihr denn damit, da zu leben?
Ihr und ihrer Familie hat das Hochland tatsächlich ganz gut gefallen. Die, okay, Familie hatte sich da so ihr eigenes Leben aufgebaut und die hatten halt auch den Nebelwald vor der Tür, den haben sie dann immer die Lunge der Erde genannt. Allerdings war das Problem, dass Rigoberta und auch ihre Familie nicht immer da wohnen konnte. Die mussten immer 2/3 des Jahres auf Plantagen an der Küste arbeiten, damit sie eben Geld verdienen konnten, weil eben das Geld von dem, was sie angepflanzt haben, nicht reichte.
Wie sah ihre Arbeit auf den Plantagen so aus?
Dazu gehörte Zuckerrohr schneiden, mhm, Kaffee pflücken oder auch Baumwolle ernten. Ja, ich meine, sie war noch ein Kind, da ist jede Arbeit zu viel. Aber ja, auch für die Erwachsenen war das eine total anstrengende Arbeit.
Ja, die das ist ja total körperlich. Also ja, den ganzen Tag Sachen ernten.
Und ja, dann auch noch in der prallen Sonne. Und, mhm, das Problem war auch, dass wenn sie mal nicht schnell genug gearbeitet haben, wurden sie direkt zurechtgewiesen von den Aufsehern da. Und alle Fehler, die sie gemacht haben, die wurden dann vom Lohn abgezogen, wenn sie zum Beispiel mal aus Versehen eine Pflanze kaputt gemacht haben. Und ja, da haben die dann mit der ganzen Familie gearbeitet. Und als Rigoberta 8 Jahre alt war, hat sie zum Beispiel selbst jeden Tag 15 Kilo Kaffeebohnen gepflückt.
Ja, okay, das ist echt krass. Also ich meine, so ein 8-jähriges Kind wiegt ja selbst vielleicht mal gerade seine 30 Kilo.
Das stimmt, das ist dann schon die Hälfte davon.
Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass so eine Kaffeebohne ja auch echt klein ist, dann ja, ist das ja schon eine ganze Menge, wenn die selbst auch kaum was wiegt.
Ja, leider super harte Arbeit.
Ja.
Sie selbst erzählt auch von einem Ereignis, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Das war, als ein Plantagenbesitzer mal zur Plantage kam und alle erwachsenen ArbeiterInnen dazu gezwungen hat, bei der Präsidentschaftswahl eine ganz bestimmte Person zu wählen.
Mhm.
Und das war da halt auch kein Einzelfall. Also Wahlrecht gab es für die Leute, aber frei waren die Wahlen auf jeden Fall nicht. Rigoberta ist dann auch mit 13 in die Hauptstadt gezogen. Das ist Ciudad de Guatemala oder auch einfach Guatemala-Stadt. Und da wollte sie gern lesen und schreiben lernen.
Okay, und weißt du, was sie so mit ihrer Zeit angefangen hat, wenn sie mal ein bisschen freie Zeit hatte? Ich hoffe, sie hatte ein bisschen was davon wenigstens.
Ja, also ansonsten hat sie in ihrer Freizeit viel mit der Dorfgemeinschaft zusammengesessen.
Mhm.
Die Dorfgemeinschaft generell hatte bei den Indigenas einen super hohen Stellenwert oder hat. Bei denen ist es nämlich so, dass wenn ein Kind geboren wird, dann ist es quasi das Kind des ganzen Dorfes.
Mhm.
Das heißt, das ganze Dorf kümmert sich um das Kind. Die Eltern natürlich auch, aber eben auch der Rest.
Ja.
Rigobertas Eltern im Speziellen, die waren die SprecherInnen des Dorfes. Das heißt, ja, sowas wie ein inoffizieller Bürgermeister und eine inoffizielle Bürgermeisterin, könnte man sagen. Und die Menschen, die in dem Dorf gewohnt haben, haben sich halt alle gegenseitig unterstützt, haben den Bedürftigen geholfen. Und sie haben halt einfach alle gemeinsam gelebt, anstatt aneinander vorbei. Problematisch war, dass die gesundheitliche Versorgung im Dorf nicht wirklich gut war. Deswegen sind auch schon viele Kinder verstorben.
Mhm.
Ein Wert, der den Menschen da, wenn sie geboren werden und aufwachsen, als allererstes beigebracht wird, das ist Respekt. Und zwar nicht nur vor anderen Menschen, sondern auch vor der Natur. Also die Menschen haben ganz großen Respekt vor der Sonne, vor dem Mond und dem Wasser. Also da wird auch kein Wasser verschwendet, weil es denen einfach wichtig ist.
Ja, dass da immer noch eine sehr enge Verbindung irgendwie zu Mutter Erde, hattest du ja gesagt, besteht.
Genau.
Ne? Das hattest du ja eben schon mal erwähnt. Und es klingt ja jetzt auch insgesamt erstmal nach einer sehr unterstützenden Gemeinschaft. Also, dass man da sehr sich gegenseitig eben unter die Arme greift.
Grundsätzlich auf jeden Fall. Allerdings gibt es natürlich auch kritische Aspekte. Damals galt es zum Beispiel als entwürdigend, wenn Frauen sich geschminkt haben und so rausgegangen sind. Also die konnten ja jetzt nicht frei entscheiden, ob sie sich schminken möchten oder nicht. Und was ich auch ziemlich heftig finde, ist, dass die Mädchen schon mit 14 oder 15 Jahren beworben wurden, damit sie verheiratet werden konnten innerhalb des Dorfes.
Ja, okay, das ist echt krass. Ich meine, das sind ja eigentlich Kinderehen. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Weißt du, welche Rolle da Religion dann gespielt hat? Also du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass es bei den Mayas eben Götter gab und von dieser Schöpfungsgeschichte, dass der Mensch aus Maismehlbrei erschaffen wurde und so.
Ja, genau. Also Religion war nicht nur bei den Mayas, sondern auch bei den Indigenas danach sehr wichtig.
Mhm.
Rigobertas Mutter hat zum Beispiel mehrmals am Tag gebetet und ihr Vater war auch schon ganz früh Kirchendiener. Die waren allerdings in der katholischen Kirche, die Eroberer ja nach Guatemala gebracht haben. Aber Religion war im Allgemeinen eigentlich so ein Thema, über das sich die ganze Familie einig war.
Mhm.
Rigoberta hat selbst auch in der Kirche musiziert und sie hat zum Beispiel traditionelle Instrumente gelernt, wie die Baumtrommel, die Tonflöte oder auch die indigene Klarinette.
Das ist ja irgendwie fast ein bisschen erstaunlich, dass die Familie insgesamt so christlich eingestellt war, wenn das eben die Religion war, die die Eroberer damals mitgebracht hatten. Ne? Wie sah es denn dann damit so im Rest des Landes aus?
Der Staat fand das nicht so cool, weil die Kirche sich ja vor allem für die Bedürftigen eingesetzt hat. Und deswegen hat der Staat Rigobertas Familie im Speziellen auch als inneren Feind angesehen.
Mhm. Okay, krass. Und Rigoberta hat sich dann selbst ja auch mit für Bedürftige eingesetzt, ne?
Ja, sie wurde auch tatsächlich bekannt dadurch, dass sie sich zum Beispiel für die Rechte der Frauen eingesetzt hat, weil die indigenen Frauen ja nicht nur als Indigenas diskriminiert wurden, sondern auch unter den Männern standen bei sich in der eigenen Gesellschaft.
Mhm.
Und Rigoberta hat dann mit den anderen Frauen gegen die Unterdrückung gekämpft.
Wie ist sie dazu gekommen?
Die Diskriminierung war ja in ihrem Leben leider schon früh recht präsent.
Mhm.
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass sie mit 13 in die Stadt gegangen ist und da hatte sie als Dienstmädchen bei einer Familie gearbeitet.
Okay.
Da wollte sie ja lesen und schreiben lernen und die Familie hat ihr zum Beispiel schlechtere Mahlzeiten gegeben, als sie den Hunden gegeben haben.
Mhm.
Sie haben sie beschimpft und als dumm oder faul bezeichnet. da ging es dann bei Rigoberta los, dass so ihr Hass und ihr Unverständnis den Reichen gegenüber gewachsen ist.
Ja, kann ich verstehen.
Auf jeden Fall. Ja, also die haben sie wirklich schlecht behandelt.
Ja.
Und auch in ihrer eigenen Gemeinschaft gab es dann irgendwann Probleme. Also sie hatten ja ein ganz bisschen Land, das sollte ihnen dann aber weggenommen werden. Rigobertas Vater, der wollte sich dann für die Bauern einsetzen. Und die Bauern, das sind die Campesinos.
Mhm.
Die Bauern, die haben da ihre eigene Gemeinschaft gegründet, die sich quasi gegen die Regierung gestellt hat.
Also ihr Vater war ja insgesamt anscheinend auch recht engagiert. Er war ja eben auch in seinem Dorf der Sprecher und so, hattest du schon gesagt.
Genau. Ne?
War er dann auch für sie so ein bisschen das Vorbild, was sie motiviert hat, sich politisch so einzusetzen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Sie ist nämlich dieser Campesino-Bewegung mit 19 selber auch beigetreten, mhm. also in der ihr Vater war. Und sie hat auch das Gespräch mit den Betroffenen gesucht. Was ich auch richtig faszinierend fand, sie hat sogar weitere Sprachen gelernt, damit sie sich auch mit anderen Indigenas darüber unterhalten kann
wow.
und mit denen gemeinsam quasi für die Rechte kämpfen kann.
Mhm.
Diese Gruppe, die hieß Comité de Unidad Campesina, das ist eben diese Bauerngemeinschaft und die Regierung fand, dass Rigoberta sich damit strafbar macht, dass sie da mitgearbeitet hat. Deshalb musste sie komplett geheim agieren,
mhm.
also sie musste viel zurückstecken dafür, sie musste ja immer gut aufpassen, aber sie hat auch in ihrer Arbeit dabei viel gelernt. Zum Beispiel hat sie da gelernt, dass es okay ist, wenn man einem Mann widerspricht. Das war halt was sie früher gar nicht gemacht hat, weil die Frauen den Männern ja untergestellt waren.
Ja, okay. Also auch noch ein bisschen an Selbstbewusstsein gewonnen.
Ja.
Und ich meine, extra neue Sprachen lernen, um sich dann richtig mit den Menschen auseinanderzusetzen können, ist natürlich auch echt krasses Engagement. Was hat sie denn noch so da gelernt?
Was sie vor allem noch gelernt hat, ist, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist. Also auch die Kirche, die hat ja ihre negativen Seiten. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass die von den Eroberern zu den Indigenas gebracht wurde. Das heißt, die wurde den Menschen einfach aufgezwungen, mhm. damit sie den Maya-Glauben verlieren. Aber trotzdem sagt Rigoberta, dass die Bibel ihr durch schwierige Zeiten geholfen hat.
Mhm.
Und für sie bedeutete das vor allem eben Nächstenliebe und Unterstützung von anderen Menschen, was ja auch schöne Bedeutungen sind auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben uns mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass es in der Bibel ja auch eine Judith und eine Esther
ja.
gab. Rigoberta hat tatsächlich immer gern die Geschichte von Judith erzählt.
Ah.
Die hat nämlich für ihr eigenes Volk gegen den König der Feinde gekämpft.
Ja, die Geschichte kenne ich sogar recht gut. Da gibt es nämlich so ein Gemälde von Caravaggio, das zeigt, wie Judith eben diesen König köpft.
Ach, spannend.
Ja, und meine Mutter mag das Bild ziemlich gerne. Und das ist auch einer der Gründe tatsächlich, warum ich Judith heiße. Und ich glaube, weil sie die Judith in der Geschichte eben auch ziemlich mutig fand.
Das kann ich gut verstehen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Das wusste ich noch gar nicht. Aber ja, die Judith war auf jeden Fall super mutig. Und das hat natürlich auch Rigoberta beeindruckt. Und auch die Organisation der Campesinos ist gewachsen. Aber leider hat das Militär von der Regierung aus dann natürlich immer wieder Protestierende getötet.
Wogegen genau haben die denn dann protestiert? Also was waren so deren konkreten Ziele sozusagen?
Also die haben für verschiedene Sachen protestiert. Ein Beispiel, das sind die schlechten Arbeitsbedingungen, die sie auf den Plantagen hatten. Ich hatte dir ja eben schon erzählt, was die da alles machen mussten. Auf den Plantagen wurden auch Pflanzenschutzmittel versprüht, die in anderen Ländern zum Beispiel längst verboten waren, weil die so giftig waren. Und die Indigenas mussten trotzdem damit arbeiten.
Okay, also einfach auf allen Ebenen eigentlich Diskriminierung und
Fall.
Schlechte Behandlung. Und
ja.
Das Militär hat dann darauf mit Gewalt geantwortet.
Genau, das Militär und auch die Polizei, die sind sogar bei Leuten zu Hause eingebrochen, die sie dann eben als innere Feinde angesehen haben. Sie haben Protestierende entführt, aber auch gefoltert. Ich habe in meiner Recherche auch von den Foltermethoden erfahren, aber die sind so grausam, dass ich die jetzt hier nicht noch aufzählen werde.
Mhm.
Das ist ganz heftig. Und die haben dann sogar die Medien abgeschreckt, also diese Foltermethoden, dass die Medien sich dann einfach nicht mehr getraut haben, darüber zu berichten.
Krass.
Das heißt, die ganzen grausamen Taten, die sind auch echt lange unentdeckt geblieben.
Mhm. Ja, nee, klar, wenn dann nicht mal mehr halt Journalisten oder Journalistinnen sich trauen, darüber irgendwie zu berichten, wie soll dann die Öffentlichkeit auch davon mitkriegen?
Ja, ne? Ganz genau. Viele Proteste der Campesinos haben dann einfach natürlich zu nichts geführt.
Mhm.
Und dann hatten sie die Idee, die spanische Botschaft zu besetzen, friedlich zu besetzen. Das war 1980, kurz zur Einordnung. Rigoberta war da 21 und seit 2 Jahren politisch aktiv im Geheimen. Und ihr Vater wollte bei dieser Besetzung mitmachen.
Hat die Besetzung denn dann zu irgendwas geführt?
Leider nein, leider ganz im Gegenteil. Die Regierung hat nämlich angeordnet, alle Menschen, die in der Botschaft waren, zu töten.
Ja, okay, das ist echt eine krasse Antwort, vor allen Dingen halt auf eine friedliche Besetzung.
Ja, 400 Sicherheitskräfte haben sie dahin geschickt, das muss man sich erstmal überlegen. Und die spanische Botschaft, also die, die tatsächlich besetzt war, die haben angefordert, dass die Regierung die Sicherheitskräfte wieder zurückzieht. Die wollten nämlich eine Einigung mit den Campesinos finden. Aber das hat leider nicht funktioniert. Also die Einigung dazu kam es erst gar nicht, weil diese Sicherheitskräfte nie abgezogen wurden. Sie haben stattdessen die Botschaft angezündet und 39 Menschen getötet. Das waren alle BesetzerInnen, die da waren. Das heißt, auch Rigobertas Vater war dabei.
Oh.
Ja, muss man sich einfach mal überlegen. 39 Menschen haben die Botschaft besetzt und dafür wurden 400 Sicherheitskräfte dahin geschickt. 10-mal so viele.
Ja, und nee, das ist wirklich sehr, sehr heftig.
Ja, und Rigoberta, die hatte ja ein super enges Verhältnis zu ihrem Vater. Die war dann natürlich total tief getroffen von der Nachricht. Und sie und viele weitere Menschen aus Guatemala haben dann die Gruppe Revolutionäre Christen Vicente Manchú gegründet, die sie eben nach ihrem Vater benannt haben.
Also es war ja offensichtlich sehr, sehr gefährlich für die Rechte einzustehen, also für die eigenen Rechte und eben für die Rechte der anderen Indigenas. Wie hat Rigoberta diesen Kampf denn dann weitergeführt?
Eine Methode war zum Beispiel Streik. Sie haben gestreikt, um mehr Geld zu verdienen. Und wenn ich jetzt sage mehr Geld, dann heißt es tatsächlich nur das Bare-Minimum, was man braucht, um eine Familie zu ernähren.
Ja.
Und die ArbeitgeberInnen haben dann tatsächlich erstmal zugestimmt, aber leider haben sie die Abmachung dann nicht eingehalten. Das heißt, die Sicherheitskräfte der Regierung, die haben einfach damit weitergemacht, jeden Protest direkt durch Tötungen im Keim zu ersticken. Und nicht nur dadurch wurde den Indigenas das Leben schwer gemacht, sondern das Militär hat auch angefangen, die Felder anzuzünden, hat gedroht, dass sie das Wasser vergiften und hat auch die Menschen daran gehindert, religiöse Rituale auszuführen. Und so haben die dann insgesamt ganze Dörfer vernichtet. Diese ganzen schlimmen Taten, die sind dann in die Geschichte als Politik der verbrannten Erde oder auf Spanisch Politica de la Tierra Arrasada eingegangen.
Ja, es ist ein sehr passender Name, finde ich. Also sehr traurig, aber sehr, sehr passend. Und ganz kurz, an der Stelle muss man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass du ja immer noch von den 1980er Jahren hier sprichst. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt wirklich noch nicht ewig her.
Das stimmt. Und was ich auch noch echt heftig fand, war, dass die indigenen Männer und Jungen dazu gezwungen wurden, dem Militär beizutreten, also quasi dem Militär gegen ihre eigene Dorfgemeinschaft. Damit sie die indigenen Frauen vergewaltigen und die eigenen Mitmenschen aus ihren Dörfern töten können. Und dann haben sie auch die Leichen geschändet. Also ganz schrecklich, sie haben alles versucht, um die Kultur der Indigenas zu zerstören. Und eigentlich nicht nur die Kultur, eigentlich die Indigenas komplett zu zerstören, kann man schon sagen.
Und die Menschen dann ja auch selber einfach komplett zu brechen, irgendwo psychisch. Ne? Wenn man zu sowas gezwungen wird, dann
Die haben alles zerstört, was dir noch geblieben ist. Das war die schrecklichste Zeit für sie und es gab auch unheimlich viele Massengräber, was ja auch nicht den Vorstellungen der Indigenas von einer angemessenen Beerdigung entsprochen hat. Ne?
Ja, Menschen in Massengräbern verscharren ist ja selten sehr würdevoll.
Das stimmt.
Aber es klingt auch wirklich insgesamt einfach alles ja wirklich schrecklich und auch einfach extrem traumatisch. Wie haben die Menschen denn dann weitergelebt? Also wie macht man dann nach sowas irgendwie weiter?
Viele Möglichkeiten hatten sie ja nicht mehr. Einige Menschen haben sich dann tatsächlich in den Urwald zurückgezogen, um eben auch nicht entdeckt zu werden. Aber da gab es dann andere Probleme. Also ich meine, sie hatten dann nicht mal mehr Mais und Bohnen, was sie anbauen konnten. Dafür haben viele Menschen Malaria bekommen. Dann gab es die Indigenas, die nach Mexiko geflohen sind. Das sind Zehntausende gewesen. Also nicht nur in Mexiko, sondern auch in andere Länder sind sie geflohen. Und die KirchenmitarbeiterInnen, die haben dann Rigobertas Mutter Juana geraten, dass sie doch auch besser nach Mexiko fliehen sollte. Aber das wollte sie nicht, weil sie meinte, dass ihr Dorf sie braucht. Ist ja auch grundsätzlich löblich, wenn man sich weiterhin für die Gemeinschaft einsetzen möchte.
Ja.
Aber natürlich auch gefährlich. Und sie wurde tatsächlich auch verhaftet, gefoltert und vergewaltigt. Und in den Urwald gebracht, da ist sie dann leider recht schnell verstorben. Auch den Brüdern von Rigoberta ist was Schlimmes passiert. Also das waren wirklich schreckliche Schicksale. Die Regierung hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ein Bruder gefoltert wurde und danach auch getötet wurde. Und das war nur, weil ihn jemand für $15 verraten hat. Das muss man sich mal überlegen, $15 dafür, dass er dann getötet wurde.
Ja.
Und noch ein zweiter Bruder wurde auch getötet. Die beiden hießen Patrocinio und Victor. das war dann so der Moment, in dem Rigoberta sich gedacht hat, vielleicht sollte sie ja doch mit Waffen kämpfen, anstatt mit unbewaffneten Protesten. Da hat sie dann fast keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Es gab zum Beispiel die Guerilleros, die haben mit Waffen gekämpft. Aber Rigoberta hat sich letztendlich dagegen entschieden.
Finde ich aber auch irgendwie beeindruckend, dass sie sich dann trotz alledem noch dagegen entschieden hat. Weil sie hat ja wirklich ja nicht nur selber super schreckliche Dinge erlebt, sondern auch einfach ihre geliebten Menschen fast alle verloren. Ja. Und das ist dann ja schon ein Moment, wo man sich auch sehr gut eben radikalisieren könnte irgendwie.
Ja, 4 Familienmitglieder waren auf einmal weg und dann natürlich noch unzählige Freundinnen.
Ja. Du hast jetzt gerade von den Guerilleros gesprochen. Magst du noch mal erklären, wer die gewesen sind?
Na klar, das sind die linksrevolutionären KämpferInnen, die Widerstand gegen die Regierung Guatemalas geleistet haben. Mhm. Also quasi wie Rigoberta, nur eben mit Waffen. Das war natürlich auch super gefährlich, weil die Regierung sie sofort getötet hat, wenn sie entdeckt haben. Und die Regierung hat sie auch als TerroristInnen bezeichnet und ja, das waren dann quasi so die beiden großen Fronten des Bürgerkriegs, die Guerilleros und die Regierung.
Okay, danke. Rigoberta war jetzt also mit Anfang 20 schon vollweise, hatte beide Eltern und 2 Brüder durch die Regierung verloren. Wie hat sie es denn selber überhaupt geschafft zu überleben?
Einmal war es tatsächlich richtig knapp für sie. Da hat sie sich zum Beispiel in der Kirche versteckt vor dem Militär und konnte gerade eben so entkommen. Da wurde sie dann auch krank, da haben sich aber die Nonnen um sie gekümmert. Das heißt, sie hatte trotzdem immer noch die Gemeinschaft. Und eine Nonne hat ihr dann auch geholfen, nach Mexiko zu kommen, weil sie auf der Flucht dann natürlich nicht als Indigena erkannt werden durfte, weil das zu gefährlich war, musste sie ihre Haare abschneiden und auch ihre traditionelle Kleidung gegen moderne Kleidung tauschen. Das war für sie dann natürlich auch nochmal so ein symbolischer Schlag, weil das eben alles war, was ihr wichtig war.
Sie hat es dann also bis ins Ausland geschafft. Konnte sie denn von da aus dann weiter für die Indigenas kämpfen?
Ja, sie hat von Mexiko aus den Widerstand gegen die Unterdrückung der Indigenas organisiert. Da war sie dann natürlich ein bisschen freier als in Guatemala selber. Sie hat da auch auf Kirchenkonferenzen gesprochen und ist dann eben auch mit internationalen VertreterInnen ins Gespräch gekommen. Sie hat sogar im Fernsehen über das Leben von den Frauen in Guatemala gesprochen. Da hat sie dann aber einen falschen Namen benutzt und sich Lupita genannt, damit sie eben nicht entdeckt wird.
Ja, das scheint ja auch wirklich, wirklich wichtig gewesen zu sein, aufzupassen, dass man da nicht erwischt wurde.
Genau.
Sie ist dann ja aber trotzdem zurück nach Guatemala gegangen. Wann war das denn?
Das war kurz nachdem sie ihre 2 jüngeren Schwestern in Mexiko getroffen hat. Die 3 haben dann abgemacht, dass sie gemeinsam zurückgehen und für Gerechtigkeit kämpfen. Die Schwestern sind dann auch zu den Guerilleros gegangen, also zu den Widerstandskämpfern, aber Rigoberta nicht. Sie ist wieder zurück zu den revolutionären Christen wie Vicente Manchu gegangen.
Du hattest jetzt erzählt, dass Rigoberta damals in Mexiko mit internationalen VertreterInnen gesprochen hat und da eben sogar auch im Fernsehen war. Wann wurde sie denn dann so richtig bekannt?
Richtig bekannt wurde sie eigentlich 1982. Da hatte sie Guatemala wieder verlassen, weil es zu gefährlich wurde, ist dann aber in Nicaragua gelandet. Und da hat sie eine Pressekonferenz gegeben. Da waren dann auch ausländische Zeitungen vor Ort. Und ab da wurde sie dann tatsächlich öfter mal eingeladen, um von ihrem Leben in Guatemala zu erzählen. Dadurch hat sie dann auch erfahren, dass es nicht nur den Indigenas in Guatemala so geht, sondern dass es in vielen Ländern eben eine ähnliche Unterdrückung gibt. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, wie die Yanomami in Brasilien. Ja.
Also war ihr das vorher gar nicht so klar, praktisch?
Nee, sie ist vorher,
das ist auch spannend.
Genau, weil sie ist vorher gar nicht so richtig aus ihrer Bubble rausgekommen, sag ich mal, und hatte da gar nicht so viel von erfahren. Genau, sie hat zum Beispiel sogar in den Vereinten Nationen in der Schweiz gesprochen, aber auch vor der Menschenrechtskommission. Das war nur immer so ein zweischneidiges Schwert. Also viele haben ihr tatsächlich nicht mal zugehört, weil sie sich nicht genug für das Land Guatemala interessiert haben. Und für Rigoberta war es dann natürlich nicht einfach, gehört zu werden. Vor allem, weil es tatsächlich auch VertreterInnen gab, die der Regierung mehr geglaubt haben als ihr. 1983 hat sie dann die Vereinigte Vertretung der guatemaltekischen Opposition gegründet und ihre eigene Autobiografie geschrieben.
Spätestens dann kannte man sie also dann auf jeden Fall. Ja. Wie ging es denn dann in Guatemala selbst weiter?
Die Militärregierung hat geendet im Jahr 1985, da war Rigoberta Mitte 20 und das ist aber natürlich nicht von der Militärregierung selber aus passiert, sondern auf internationalen Druck hin die Organisationen, die eben Druck gemacht haben, die hat das zufriedengestellt. Aber man muss sagen, in Guatemala war das dann eher Schein als Sein. Dem Land ging es eigentlich genauso schlecht wie vorher. Und sie haben auch weiter gegen die sogenannten inneren Feinde gekämpft. Und die Arbeit für Rigoberta war damit dann natürlich auch noch lange nicht vorbei.
Kannst du uns vielleicht noch mal von so ein paar Meilensteinen erzählen, die sie erreicht hat?
1987 hat Rigoberta zum Beispiel in einem Film über das Leben der Indigenas gesprochen. Mhm. Sie hat mit ihrer eigenen Organisation auch gefordert, dass die Indigenas die Rechte auf Arbeit und faire Löhne, Landbesitz, traditionelle Kleidung, Sprachen, Bildung, Gesundheit und freie Religionsausübung bekommen.
Also eigentlich Menschenrechte, eigentlich mehr oder
Menschenrechte,
weniger.
Kann ja, man okay. sagen, die sie vorher leider nicht hatten.
Ja.
Und im gleichen Jahr gab es dann auch die ersten Versöhnungsgespräche zwischen den Guerilleros und der Regierung. Es ging also ganz langsam bergauf, aber wirklich langsam. Die Situation war immer noch nicht wirklich gut. Und 1988 ist Rigoberta dann wieder zurück nach Guatemala gegangen. Da hat der guatemaltekische Botschafter der Vereinten Nationen in Genf sie zu eingeladen, damit er nach außen hin natürlich zeigen konnte, dass die Regierung bemüht war, die Lage der Indigenas zu verbessern.
Also es klingt ja jetzt erstmal nach einem ziemlich großen Fortschritt.
Klingt es, war es leider nicht, weil als Rigoberta gelandet ist in Guatemala, wurde sie direkt verhaftet. Und es hieß, sie hätte die Campesinos zu Aufständen angestiftet, mit Guerilleros zusammengearbeitet und sie sogar ausgebildet.
Was hatte das dann für sie für Folgen, da verhaftet zu werden?
Sie hatte Glück, dadurch, dass sie ja dann schon international bekannt war. Also PolitikerInnen aus den USA und aus Europa haben gefordert, dass sie freigelassen wird. Das hat die Regierung dann Gott sei Dank auch bewilligt.
Mhm.
Aber für sie selbst hat das dann natürlich nur gezeigt, wie gefährlich es eigentlich wirklich in Guatemala für sie war. Deswegen ist sie auch 6 Tage später wieder abgehauen.
Ja, kann ich verstehen. Gab es denn auch irgendwelche positiven Erfahrungen in dieser Zeit dann für sie?
Ja, sie hat zum Beispiel 1990 ihren ersten Preis bekommen. Da war sie 31 und das war der Preis der Friedenserziehung von der UNESCO, die mit zu den Vereinten Nationen gehört.
Spannend. Ja, vielleicht noch einmal kurz für alle, die die UNESCO nicht kennen. Das ist die Organisation für Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Kultur von den Vereinten Nationen. Und ihr selbstverschriebenes Ziel ist sozusagen der Erhalt von Frieden und Sicherheit. Vielleicht kennt ihr das auch irgendwie, so UNESCO-Weltkulturerbe hört man ja auch immer mal wieder.
Ja, da kennt man einige, ne? Das stimmt. Dann ging es weiter, 1996, das war das Jahr, in dem der Bürgerkrieg in Guatemala dann endlich mal ein Ende gefunden hat.
Mhm.
Und da wurde sie sogar Sonderbotschafterin der UNESCO. Dadurch war sie dann natürlich auch viel in der Welt unterwegs und hat viel gesehen, was sie vorher noch nicht kannte. Und sie meinte auch, dass es sie immer wieder schockiert hat, wie verschwenderisch einige reiche Menschen oder generell Menschen in reicheren Ländern mit Lebensmitteln zum Beispiel umgehen. Aber vorher ist ja natürlich auch noch einiges weiteres passiert. Weißt du, wann Kolumbus Amerika entdeckt hat?
Ja, nicht ganz genau. Ich weiß, dass es Ende 1400 war. Aber ich frage mich gerade vor allem, wo du jetzt mit der Frage hin willst.
Ja, das kam jetzt ein bisschen random. 1492, also du liegst ganz richtig.
Ja, war ich da dran.
Ja, und in unserer Folge in Rigobertas Leben sind wir jetzt im Jahr 1992, also genau 500 Jahre später. Und darauf wollte ich hinaus. Es haben nämlich einige Länder aus Europa und Süd- und Nordamerika sich gedacht, dass das ein guter Anlass sei, 500 Jahre nach der Entdeckung einer neuen Welt zu feiern.
Mhm.
Und wie du dir vielleicht denken kannst, war das für die vertriebenen und unterdrückten Indigenas alles andere als ein Grund zu feiern.
Ja.
Und deswegen haben sie sich auch dagegen gestellt mit der Bewegung 500 Jahre Widerstand der Indigenas und des Volkes zusammen.
Mhm.
Und dabei hat Rigoberta dann natürlich auch mitgemacht. Diese Bewegung hat dann verurteilt, dass sie selbst vertrieben wurden, beklaut wurden und auch, dass auf ihrem Land zum Beispiel Monokulturen angebaut wurden.
Genau, nochmal ganz kurz. Monokulturen sind Flächen, auf denen dann nur eine einzige Pflanzenart angebaut wird. Und das ist halt zum Beispiel für die Biodiversität echt nicht gut.
Ja, eben. Und deswegen haben die Indigenas auch Mischkulturen bevorzugt. Und sie wollten vor allem das Land gemeinschaftlich bewirtschaften, weil sie ja als Gesellschaft immer zusammengehalten haben.
Mhm.
Und ja, im gleichen Jahr gab es auch eine sehr gute Nachricht. Rigoberta hat nämlich erfahren, dass sie den Friedensnobelpreis bekommen würde.
Wow.
Ja, für die guatemaltekische Regierung war es natürlich nicht so eine gute Nachricht. Sie haben ja Rigoberta als Terroristin und inneren Feind bezeichnet.
Ja.
International hat Rigoberta aber immer mehr positive Resonanzen bekommen und sie war ja auch erst 33, also damit dann auch die jüngste Empfängerin des Friedensnobelpreises.
Ach, krass.
Und auch die erste indigene Empfängerin.
Mhm.
Und mit dem Geld hat sie dann eine Stiftung gegründet, die Stiftung Rigoberta Menchú Tum, also nach ihr selber benannt. Mhm. Und die hat sich für geflüchtete Kinder aus Guatemala in Mexiko eingesetzt. Sie möchte auch indigenen Frauen helfen, sie sollen für ihre Rechte einstehen und alle Menschen sollen laut ihr einfach friedlich miteinander leben können.
Das war ja bestimmt für ganz viele indigene Menschen dann auch ein sehr besonderes Zeichen, dass eben auch eine indigene Person mal den Friedensnobelpreis dann wirklich erhalten hat und diese Anerkennung eben bekommen hat.
Ja, mit Sicherheit. Das war auch vor allem ein Zeichen dafür, dass die Unterdrückung endlich mal anerkannt wurde. Ja. Rigoberta selbst hat es auch nicht als ihren eigenen Preis angesehen, sondern natürlich als Preis ihres Volkes, also ihrer Gemeinschaft. Und die internationalen Reaktionen ihr gegenüber waren auch dann wieder zwiegespalten. Einige haben es natürlich befürwortet, dass Rigoberta Friedensnobelpreisträgerin war und haben sich gefreut, wenn sie kennengelernt haben. Aber andere haben sie als Indigena immer noch von oben herab angeschaut oder waren ihr gegenüber misstrauisch.
Das ist schon auch krass, dann noch jemanden von oben herab anzuschauen, der schon Nobelpreis gewonnen hat.
Wirklich.
Muss man sich auch erstmal trauen.
Ja, das stimmt. Aber das hat sie dann natürlich auch so als typischen Alltagsrassismus erlebt, der ihr leider recht häufig begegnet ist. Und dann gab es auch noch Feinde, die behauptet haben, Rigoberta hätte alles, was sie in ihrer Biografie über ihr Leben schreibt, erlogen. Und dazu musste sie dann sogar 1999 Stellung beziehen.
Okay, und weiß man, wie es damit aussieht? Also hat sie immer die Wahrheit gesagt?
Also so ganz sicher kann man das natürlich nicht sagen. Ich beziehe mich in meiner Recherche jetzt auch nicht auf die Autobiografie, weil ich das natürlich nicht prüfen konnte. Aber bei den Vorwürfen heißt es halt, sie hätte viel gelogen. Und da ging es dann unter anderem darum, dass sie beschrieben hat, dass sie in Armut aufgewachsen ist, aber in echt sollte ihr Vater ein Stück Land besessen haben. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, das eine schließt das andere ja nicht aus, wenn man bemerkt, dass auf dem Stück Land kaum was angebaut werden konnte. Und angeblich hätte sie auch in ihrer Kindheit nicht nur gearbeitet, sondern durfte auch zur Schule gehen. Das konnte ich natürlich jetzt nicht direkt überprüfen. Ich habe nur die Information gefunden, dass sie mit 13 eben in die Stadt gegangen ist, um Lesen und Schreiben zu lernen, aber trotzdem gearbeitet hat. Ja, sie selbst hat in ihrer Stellungnahme gesagt, dass ihre Biografie gar nicht ausschließlich ihr eigenes Leben widerspiegeln sollte, sondern grundsätzlich eine Beschreibung des Lebens der Indigenas sein sollte. Das heißt, sie beschreibt eher das typische Leben in Guatemala, das die Indigenas geführt haben.
Ah, okay, verstehe. Nochmal zurück nach Guatemala. Wie ging es denn da im Land weiter?
Der Bürgerkrieg, der hat ja 1996 geendet und die Vereinten Nationen haben dann die Verhandlungen begleitet. Und da gab es dann endlich ein Friedensabkommen nach 36 Jahren Bürgerkrieg. Aber komplett vorbei war das Leiden natürlich immer noch nicht. Für Rigoberta war es besonders schlimm, weil sie ja so viel gekämpft hat, dass es dann immer noch keine Gerechtigkeit im Land gab. Sie hat vor allem dann weiterhin gekämpft gegen die Straffreiheit, also dagegen, dass die PolizistInnen und ArmeekämpferInnen, die die Indigenas getötet haben, nicht verurteilt wurden.
Okay.
Damit hat sie auch erreicht, dass viele von ihnen dann doch verurteilt wurden, allerdings zu recht milden Strafen. Das hat sie dann natürlich trotzdem gestört.
Ja.
Und es gab dann mal einen Bischof, der einen Bericht darüber rausgegeben hat, wie viele Massaker es gab. Und der wurde tatsächlich kurz danach ermordet. Und dann gab es zum Beispiel auch noch eine Staatsanwältin, die gegen die Mörder ermittelt hat. Und auch die wurde getötet.
Ich finde es echt heftig, dass es so lebensgefährlich war oder vielleicht auch immer noch ist, weiß ich nicht, sich dafür einzusetzen. Mhm. Also ich meine, das sind ja jetzt wahrscheinlich auch nur zwei Beispiele von vielen, von denen man dann eben weiß.
Und eine systematische Strafverfolgung gab es halt trotzdem nie. Und das, obwohl die Vereinten Nationen ja festgestellt haben, dass fast alle Massaker von der Armee verursacht waren. Aber Rigoberta gibt trotzdem nicht auf, für Gerechtigkeit zu kämpfen.
Okay, sie hat also wirklich einen sehr beeindruckenden Kampfgeist, der auch mit über 60 noch präsent in ihrem Leben
ist. Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, Esther, dass du uns heute die Geschichte von Rigoberta Menchú Tum erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Und ich habe dir sogar noch ein kleines Quiz mitgebracht. Ich würde dir einfach einen Fakt über sie sagen und du darfst dann raten, ob der richtig oder falsch ist.
Sehr gerne.
Hatten wir ja jetzt schon echt lange nicht. Okay, Fakt 1. Rigoberta war nie verheiratet.
Also ich meine, du hast jetzt überhaupt nicht über irgendwie Beziehungen oder eine Hochzeit oder so gesprochen, aber das könnte auch dran liegen, dass es einfach wirklich genug anderes zu erzählen gab. Ich sag mal, es stimmt.
Nee, es ist falsch.
Okay.
Also sie hat geheiratet, das war 1995, da war sie Mitte 30 und ihr Mann hieß Angel Francisco Canil Und ja, mit dem hat sie dann sogar einen Sohn bekommen.
Okay.
Und da schließt auch Fakt 2 direkt wieder an. Rigoberta durfte ja keinen traditionellen Namen bekommen, das hatte ich ja eben erzählt. Aber ihrem Sohn hat sie dann einen gegeben.
Okay, also da wünsche ich mir irgendwie für sie, dass der Fakt stimmt, weil das würde dann ja ganz klar auch für ihr eigenes Leben irgendwie zeigen, dass es da echt Fortschritt gegeben hat. Genau, deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, es stimmt.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Das ist schön.
Der heißt Mash Nahual I'A, also wirklich ein besonderer Name. Und ja, da war sie auch sehr froh, dass sie das dann durfte. So, Fakt 3. Rigoberta hat 17 Ehrendoktorwürden erhalten.
Also, dass sie Ehrendoktorwürden erhalten hat, würde mich nicht wundern. Also, sie war eben Friedensnobelpreisträgerin und alles. Ob sie jetzt 17 waren? Ja, stimmt.
Ja, da hast du recht, das stimmt. 17 Stück hat sie bekommen. Und der letzte Fakt, Rigoberta hatte insgesamt 5 Geschwister.
Hast du das erwähnt in der Folge, wie viele Geschwister sie hat?
Ich habe erwähnt, dass sie, als sie geboren wurde, das 6. Kind ihrer Eltern war.
Ah, okay, okay, eine Fangfrage. Also, es könnte ja noch wer danach gekommen sein. Stimmt nicht.
Ja, du hast recht, es ist noch jemand danach gekommen, okay. Sogar noch mehrere. Sie hatte insgesamt 9 Geschwister, das heißt, die waren 10 Kinder.
Mhm. Ja gut, ja, habe ich mich ja insgesamt echt ganz gut geschlagen in dem Quiz.
Würde ich auch sagen.
Ja, danke nochmal Esther fürs Recherchieren.
Ja, sehr gerne, danke fürs Zuhören.
Ja genau, also wenn ihr mehr über Frauen aus der Geschichte und auch von heute erfahren wollt, dann hört euch gern auch unsere anderen Frauensachen-Folgen an oder folgt uns auf Instagram. Da heißen wir Frauensachen-Podcast. Und da seht ihr dann eben nicht nur die Fotos der Frauen, die wir vorstellen, sondern bekommt auch jede Woche die Frauen-News der Woche und exklusive Einblicke hinter die Kulissen bei uns im Studio. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis bald.
Tschüss.